Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 19. Oktober. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen von Radio Unerhört Marburg. Soziale Bewegungen stehen heute im Fokus des ZIPs. Letztes Jahr wurde der Castor bei Wörth 12 Stunden aufgehalten. Jetzt geht eine Aktivistin dafür ins Gefängnis. Sie ist überzeugt, der Widerstand gegen die Atompolitik geht weiter. Nochmal eine Startbahn West. Der Widerstand um München verhärtet sich. Wirtschaftlich nicht notwendig sei die geplante Startbahn des Flughafens Münchens, dafür aber lebensverkürzend und gesundheitsschädlich. Der Bundestrojaner wurde in Deutschland eingesetzt, in die Schweiz wurde er verkauft, kam er dort auch zum Einsatz? Gesetzlich sei dies nicht gedeckt. 10 Euro, um von A nach B zu kommen, klingt doch erstmal günstig, aber weit gefehlt. Diese Gebühr wird von Geflüchteten erhoben, damit die Erlaubnis überhaupt erteilt wird, von A nach B zu reisen. Dagegen klagte ein Betroffener. Er bekam Recht, aber das wollte die Ausländerbehörde nicht wahrhaben und ging in Revision. Franziska ist wegen einer Blockade, die 2008 bei Wörth den Castor für über 12 Stunden aufgehalten hat, zu einer Strafe von 80 Tagessätzen verurteilt worden. Am vergangenen Freitag trat sie diese Strafe 80 Tage in der JVA Frankfurt 3 an. Radio Dreieckland sprach mit ihr über den Grund, warum sie lieber in den Knast geht, als den Strafbefehl zu zahlen.
Franziska, warum gehst du lieber in den Knast, als die Strafe bei geringen Einkommen, wahrscheinlich etwa 800 Euro zu zahlen oder gemeinsam versuchen, dieses Geld aufzutreiben?
Naja, es wäre ja so, dass wenn ich Geld bezahlen würde, wäre es ja genauso eine Strafe. Also es würde es ja nur nicht so sichtbar machen. Und es ist halt nun, es ist auch so, dass ich sage, dieser Staat, der bezahlt ja mit allem Geld, was er hat, auch die Atomkraft. Also die Atomkraftwerke werden ja hoch subventioniert, auch wenn jetzt ein paar stillgelegt wurden, laufen die anderen weiter mit staatlichen Subventionen. Und auch die Castortransporte werden regelmäßig von staatlich bezahlten Beamten durchgeprügelt. Und dementsprechend finde ich es eigentlich logisch, diesem Staat kein Geld zu geben, sondern lieber zu sagen, wenn Geld da ist, soll es doch in Aktionen fließen.
Und deshalb gehst du jetzt 80 Tage lang in den Knast. Erfährst du Unterstützung? Gibt es einen Unterstützerkreis?
Ja, also es ist auch, ich bin gerade am Bahnhof und da sind etliche Leute, die hier gerade Flyer an einen vorbeifahrenden Sonderzug verteilen und die Leute fahren jetzt mit mir zum Knast und dort wird es so eine kleine Verabschiedung geben und genau, also es gibt einen Unterstützerkreis und Leute können natürlich auch unabhängig von diesem Unterstützerkreis mir schreiben. Es ist auch so, dass die Aktionsgruppe auch für noch zukünftige Verfahren von weiteren Beteiligten auch noch Geld braucht. Also es gibt auch einen Aufruf zur Unterstützung, aber es gibt auch Leute, die direkt mit mir in Kontakt stehen.
Gibt es vielleicht auch eine mediale Aufmerksamkeit, die sich jetzt dafür interessiert, dass eine junge Aktivistin um gegen Castor, um gegen Uraneinreicherung und so weiter zu protestieren, in den Knast geht? Gibt es da irgendwie mediale Berichterstattung?
Ja, also ja, es haben mehrere Zeitungen angefragt, also Frankfurter Rundschau, Junge Welt und so weiter. Also es ist schon Thema auf jeden Fall.
Im November 2011, jetzt, also Ende November, steht der nächste Castor-Transport an. Dieser wird dann wahrscheinlich zumindest der Protest ohne dich stattfinden. Glaubst du, dass jetzt trotz des Ausstiegs, der für 2022 angekündigt wird, der ja eine teilweise eine befriedende Wirkung ein bisschen gehabt hat, scheinbar auf die Anti-Atom-Bewegung, glaubst du, dass es trotzdem Ende November größeren Protest geben wird?
Ja, also ich denke, dass es, also natürlich darf man ihn nicht immer so mit dem Vorjahr vergleichen und sagen, wir müssen immer mehr sein und noch größer und noch länger blockieren. Aber es wird auf jeden Fall wieder Protest geben und der ist auch dringend notwendig, denn es hat sich ja erst vorletztes Jahr quasi schon gezeigt gehabt, dass so ein Ausstieg auch wieder rückgängig machbar ist. Deswegen war ja letztes Jahr auch so viel Protest, weil die Leute empört waren, dass eben der Ausstieg aus dem Aufstieg beschlossen wurde. Und deswegen verwundert es mich, dass sich im Moment so viele Leute davon beschwichtigen lassen, dass jetzt mal so ein kleiner Teil der Atomkraftwerke stillgelegt wird. Und ich finde, es lohnt sich weiter dafür zu streiten, dass halt auch die anderen Kraftwerke so schnell wie möglich stillgelegt werden und nicht erst in 10 Jahren.
Am Freitag letzter Woche fand in Freising eine Podiumsdiskussion mit Gegnern und Befürwortern der dritten Startbahn statt. Diese ist trotz nicht erkennbaren Bedarfs geplant und von der Regierung von Oberbayern genehmigt. Sie hören im folgenden Beitrag von Radio Lora München einen der Teilnehmer der Diskussion, Hartmut Binner vom Bündnis der Startbahngegner, und seine Argumente gegen diese Startbahn.
Es waren hitzige Diskussionen. Es war so, dass also alle Anwesenden eigentlich überrascht waren, wie überreagiert der Herr Oberbürgermeister Udi reagiert hat. Er hat Aussagen getroffen, das sollte man einfach vergessen, kann man aber nicht vergessen, so wie er sich geäußert hat.
Welche Aussagen waren denn das zum Beispiel?
Er hat davon gesprochen, dass man nicht versprechen kann, dass jeder Mensch Zeit seines Lebens an seinem Heimatort bleiben kann. Und wenn ich daran denke, das hat er erwidert auf meine Bemerkung, dass er bei uns im Freisinger Stadtteil Atterhing 1000 Menschen um ihre Heimat bangen, weil die können dort nicht mehr leben. Und er sagt auf gut Deutsch oder auf gut Bayerisch, keiner hat die Sicherheit, dass er da weiterleben kann, wo er geboren ist. Und das ist allein schon, es muss ich sagen, menschenverachtend. Dann hat er Beispiele herangebracht, dass in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland Millionen gezwungen gewesen waren, dorthin zu ziehen, wo es Arbeit gibt. Ja, okay, aber wir haben ja Arbeit und wir müssen wegziehen, damit andere angeblich Arbeit finden. Und er hat sich da also sehr unseren Unwillen zugezogen und da haben viele nur den Kopf geschüttelt oder andere eben gebuht und gepfiffen.
Sie haben jetzt gesagt, da gibt es einen erheblichen Unmut. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie wollen denn die Gegner verhindern, dass die dritte Startbahn gebaut wird?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir wissen aber, dass die einzige und beste und erfolgversprechendste Möglichkeit die ist, dass wir das Ganze auf die politische Ebene heben. Wir wollen als nächstes, und da bin ich gerade in der Vorbereitung, als Veranstaltungsleiter eine große Demo nach München reintragen, am 29.10. vor dem Münchner Rathaus. Und da ist unser Hauptredner zum Beispiel der SPD-Oberbürgermeister der Stadt Freising, der dem SPD-Oberbürgermeister der Stadt München erklären wird, warum die dritte Startbahn erstens nicht notwendig ist, weil einfach die Flugbewegungen zurückgehen und ähnliches, und warum dieses ganze Projekt menschenverachtend ist und so nach dem Grundsatz geht, München den Speck, Freising den Dreck. Wissen Sie, wenn ich immer wieder gefragt werde, ob wir uns mit Stuttgart 21 vergleichen, da fällt mir immer nur ein, nein, das kann man nicht vergleichen. Das könnte man nur vergleichen, wie die dritte Startbahn am Münchner Stauhaus gebaut würde, und ich lebte seit der Kindheit in München, ich bin eigentlich ein Münchner, gebaut würde und morgen die Bagger anrollen. Nur dann würden auch die Münchner auf die Palme gehen. Und wir wollen den Münchnern immer wieder rüberbringen, auch in unserer Demo, liebe Münchner, die dritte Startbahn ist nicht notwendig. Ihr könnt es auch in 20 Jahren von 2 Startbahnen noch in Urlaub fliegen. Und die dritte Startbahn ist rein finanziell und auch von der Belastung her kein regionales Problem, sondern ein Problem von ganz Bayern. Alle bayerischen Staatsbürger bürgen mit ihren Steuern, die sie zahlen, für diese Kreditaufnahmen, die dort notwendig sind. Und für die Schulden.
Und die Frage der Wirtschaftlichkeit, ist denn das schon einmal ausgerechnet worden, ob das überhaupt wirtschaftlich ist, eine dritte Startbahn zu bauen? Wenn man sich überlegt, wir haben erstens einen Klimawandel, es soll der Flugverkehr auch CO2-Abgaben zahlen, der Sprit wird sowieso immer teurer und die Menschen können sich immer weniger leisten. Es wären ja von Air Berlin und der Lufthansa ja auch schon Verbindungen von München eingestellt.
Ja, auch immer unser Credo, dass wir sagen, dass es nicht notwendig ist. Und vor allem, wenn man dran denkt, das Erdöl ist ja auch einmal Schluss, der Peak Oil ist erreicht. Man weiß da nicht, was dann im Jahr 2025 ist. Und die Flugpreise, wie Sie gerade ansprechen, die werden mit Sicherheit angepasst. Ich will es gar nicht sagen teuer, sondern sie sind heute einfach nicht real. Es ist nicht real, wenn ich für 29 Euro zum Shoppen nach Paris fliegen kann. Wenn also schon die Anfahrt zum Flughafen teurer ist als der Flug nachher. Da wird noch einiges passieren mit der Besteuerung. Die Flüge werden einfach realer werden und dann können sich's nicht mehr so viele Menschen leisten. Ich denke nur dran, dass zum Beispiel letzte Woche die Lufthansa bei ihren Aktien abgestürzt ist, nur weil zum Beispiel auch die Fracht, nicht nur die Flugbewegungen, auch die Fracht zurückgeht. Die müssen überall zurückschrauben und wir sind heute mit den Flugbewegungen beim Stand von 2006 und darunter. Das heißt, eine dritte Startbahn kann überhaupt nicht begründet werden vom Bedarf her.
Jetzt soll es aber ein Volksbegehren geben, beziehungsweise ein Volksentscheid darüber, ob die Startbahn gebaut wird oder nicht. Was halten Sie denn davon?
Ja, ich muss also sagen, dass wir vom Aktionsbündnis Aufgemuckt in diese Gespräche vorher eingebunden waren und die Münchner hätten das jetzt nicht beantragt oder würden es nicht beantragen, offiziell kommt es ja erst noch, wenn wir von Aufgemuckt nicht zugestimmt hätten. Es ist natürlich eine Gratwanderung, aber wir können da nicht viel verlieren. Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe ja gesagt, wir müssen es auf die politische Bühne tragen. Und das ist heute einmal zum Beispiel ein Volksbegehren in dem Sinn, auch wenn hier die Freisinger selbst nicht mitreden können, aber rein gesetzlich ist das nicht möglich. Also müssen wir es nach München tragen. Und München ist ja Anteilseigner und da wollen wir mal schauen, ob nicht die Münchner langsam draufkommen über unsere Demo und über andere Veranstaltungen in München, dass die dritte Startbahn nicht notwendig ist und dass sie sich damit dagegen wenden und ihren Oberbürgermeister umstimmen, als Mitanteilshaber auf dieser dritten Startbahn zu bestehen.
Und wenn jetzt die Münchner aber sagen, wir brauchen die dritte Startbahn, was passiert dann?
Also dann ist es eine Sache, der Münchner hat mit unserem Widerstand nichts zu tun. Wir werden auf der politischen Ebene unseren Widerstand weiter ausbauen.
Gibt es denn andere Möglichkeiten außer dem politischen Widerstand?
Ja, Möglichkeiten gäbe es viele. Ich befürchte bloß, dass bei uns der Widerstand gewalttätiger wird. Denn die Menschen, die sind ja heute schon verzweifelt und stehen mit dem Rücken zur Wand. Und wenn mir ein ganz normaler, rechtschaffener Freisinger Bürger in Atterhing draußen erklärt, ich sage ein kreuzbraver Mo mit Familie, Kinder und Enkel, wenn das wirklich kommt, dann zündet die ersten Bagger an. Dann muss ich Ihnen sagen, ja, wie weit sind wir denn schon? Muss das sein?
Nein, eigentlich nicht.
Das muss nicht sein. Es muss keine dritte Startbahn sein, damit wir verzweifelt Dinge tun, die nicht rechtmäßig sind. Auch ich habe geäußert und ich weiß, dass ich über viele Schatten springen muss als ehemaliger Polizeibeamter, dass ich mich dann anketten lasse. Ich sage Ihnen ehrlich, wir sind hier verzweifelt, aber wir hoffen immer noch auf die Politik, bevor so etwas passiert.
Es sind ja bei der Veranstaltung auch Äußerungen gefallen, diese Flugbewegungen an sich in diesem Ausmaß sind schon Körperverletzung. Und wenn man sich überlegt, Fluglärm, Luftschadstoffe, die haben ja nichts. Negative Auswirkungen. Wie ist denn das zu beurteilen und was sagt da eigentlich die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde dazu?
Das, was Sie gerade ansprachen, habe ich gesagt in dieser Veranstaltung und ich bin der das auch rechtlich beurteilen kann. Ich habe auch bei der Regierung von Oberbayern bei meinem Referat vorgetragen, dass es zum Beispiel eine Studie der Landesärztekammer in Hessen gibt, die über 10 Jahre gegangen ist und hat alle Daten des Landes Hessen erfasst. Und dabei wurde festgestellt, dass in der direkt überflogenen Stadt Offenburg vom Frankfurter Flughafen, direkt überflogen, so wie bei uns heute Pulling, signifikant mehr Krebsfälle und Atemwegserkrankungen und vor allem Erkrankungen bei Kindern auftreten als im übrigen Land. Es wurde bewiesen, dass die Kerosinschadstoffe und der Lärm sich so auswirken, dass die Menschen dort früher sterben, dass also die Lebenserwartung wesentlich niedriger ist. Und dasselbe kommt ja bei uns in Freising schon. In den letzten Jahren ist die Lebenserwartung in Freising gesunken im Vergleich zum übrigen Bayern. Und das bedroht uns. Und darum sage ich, das ist, und inzwischen ergänzt sich das noch, eine bedingt vorsätzliche, gefährliche Körperverletzung, weil wir mit Giften und mit Schall so zum Erkranken gebracht werden, dass unsere Lebenserwartung sinkt, also dass wir früher sterben müssen. Und meine Bitte an die Münchner, helft uns in der Weise, dass ihr begreift, dass ihr auch in 20 Jahren, in 15 Jahren noch von 2 Startbahnen sterben könnt, denn der Bedarf ist nicht gegeben.
Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz werden die umstrittenen Staatstrojaner eingesetzt. Das hat das Justiz- und Polizeidepartement EJPD gegenüber zahlreichen Medien bestätigt. Die Staatstrojaner sind eine Überwachungssoftware, mit der man Computer nicht nur überwachen, sondern auch beliebig verändern kann. Wilmar Rall hat mit Pascal Glor, Vizepräsident der Piratenpartei Schweiz, gesprochen.
Der sogenannte Staatstrojaner sorgte die vergangenen Wochen in Deutschland für Wirbel. Die Überwachungssoftware wird von keinem Antivirusprogramm erkannt und ist sie einmal auf dem Computer installiert, kann man den ganzen Datenfluss überwachen. Also jegliche Tastaturanschläge, Passwörter, Banktransaktionen. Sie erlaubt das Scannen der Festplatte und die Mikrofone können zu Wanzen umfunktioniert werden. Das heißt, auch Skype-Gespräche können überwacht werden. Und das ist der springende Punkt, solche Staatstrojaner können nicht nur überwachen, sondern auch die Inhalte auf dem Computer verändern. Wie das genau funktioniert, erklärt Pascal Glor, Vizepräsident der Piratenpartei Schweiz.
Also das ist wie ein gewöhnlicher Trojaner. Irgendwie bringt man diese Software auf den Computer und dann kann man diese Software von fern steuern. Da kann man Daten herunterladen, wie Sie gesagt haben, auch Software hochladen und grundsätzlich den ganzen Computer steuern. Also das ist ganz heikel bei einer Untersuchung, weil eigentlich, wenn man einen Beweis bringen will, soll man die Sache nicht ändern. Man darf sie nicht ändern. Zum Beispiel, wenn die Polizei eine Computeranalyse macht, dann brauchen sie auch ein Spezialkabel zum Sicherstellen, dass nichts auf der Festplatte geschrieben wird. Und es ist ganz wichtig, dass man den Beweis nicht ändert. Und indem dass man Trojaner hochladet, hat man den Beweis schon geändert.
Der Staatstrojaner, der in Deutschland für Wirbel sorgte, wurde von der bayerischen Firma Digitask entwickelt. Gegenüber der Deutschen Welle hat Digitask bestätigt, dass sie ähnliche Software auch an Schweizer Behörden geliefert hat. Welche Software genau geliefert wurde, wollte das EJPD, das Justiz- und Polizeidepartement, nicht bekannt geben. Unklar ist auch, auf welche gesetzliche Grundlage sich das EJPD beim Einsatz solcher Software stützt.
Ja, das ist sehr schwammig. Letztes Jahr hat man probiert, in einer Vernehmlassung vom BÜPF, das Bundesgesetz über Fernmeldedienstanbieter und die Kommunikation auch von der Post, hat man probiert, diesen Bundestrojaner reinzutun. Da gab es ganz, ganz viele Kritik von fast allen Parteien. Und jetzt ist dieses Gesetz in Neubearbeitung und die nächste Vernehmlassung sollte im Herbst kommen, dieses Jahr, hoffentlich ohne Bundestrojaner. Also das zeigt schon, dass das schon grundsätzlich eine Frage ist.
Dieser Meinung ist auch der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Man sehe für solche Trojaner keine gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz, sagte der Sprecher des eidgenössischen Datenschutzes Francis Meyer gemäß einem Bericht von MSN Nachrichten. Die Piratenpartei kritisiert, Überwachung müsse immer verhältnismäßig sein und müsse rechtsstaatlichen Prinzipien genügen. Beides sei mit dem Bundestrojaner nicht gewährleistet.
Weil der Trojaner sehr wahrscheinlich auch auf dem Computer bleibt nach dem Gebrauch. Und diese Software hat auch Schwachstellen, wie fast jede Software. Und das heißt, dass dritte Personen, nicht Behörden, auf dem Computer zugreifen können. Und diese Software wird nicht vom Antivirus entdeckt. Also man kann sich gar nicht schützen davon.
Für die Piratenpartei ist klar, wenn solche Trojaner eingesetzt werden sollen, dann muss zuerst eine gesetzliche Grundlage ausgearbeitet werden.
Ja, also wenn man das machen will, dann soll man das auch in einem Gesetz haben. Dann soll das demokratische Prozess folgen und dann soll man nicht solche Mittel einfach einsetzen, quasi im Geheim und Jahre später dann zusagen, wenn die Situation kritisch wird. Also ich würde gerne ein ganz klares Verbot im Gesetz haben von solchen Methoden. Die sind einfach zu gefährlich.
Zudem fordert die Piratenpartei eine Untersuchung, welche Software genau in die Schweiz geliefert wurde und ob die Behörden damit gegen geltendes Recht verstoßen hätten. Die Öffentlichkeit müsse genau informiert werden, sagt Pascal Glor.
Der Landkreis Saalkreis in Sachsen-Anhalt verlangt von Asylsuchenden eine 10-Euro-Gebühr, wenn sie den Saalkreis verlassen wollen. Asylsuchende werden durch die Residenzpflicht im Landkreis festgehalten. Einige Landkreise wie der Saalkreis, Landkreise in Bayern etc. verlangen für diese Erlaubnis auch noch eine Gebühr. Komi von Togo Action Plus klagte im Februar 2010 erfolgreich gegen diese Gebühr vor dem Verwaltungsgericht Halle-Saale. Obwohl die Ausländerbehörde nicht anwesend war, wurde ihre Revision gegen das Urteil vom Oberverwaltungsgericht Magdeburg angenommen. Der Saalkreis und alle anderen Landkreise verlangen weiterhin diese 10 Euro Gebühr von der gekürzten Sozialhilfe von 190 Euro, die Asylsuchende bekommen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig sei. Ein Interview von Radio Korax mit Komi. Er erzählt zunächst von seinem Gang vors Gericht.
Ja, also seit 2007 habe ich die Auslandbehörde Landkreis Saalkreis in Sachsen-Anhalt geklagt, weil die Auslandbehörde fordern immer, bevor man den Landkreis also verlassen, 10 Euro Gebühr.
Für Flüchtlinge?
Für Geflüchtete. Und so seit 26. Februar 2010 hat mir Verwaltungsgericht Halle-Saale recht gegeben, dass das ist rechtfertig, diese 10 Euro Gebühr von Geflüchteten zu nehmen.
Es sieht so aus, dass du in der ersten Instanz gewonnen hast gegen die Ausländerbehörde.
Ja, genau.
Und die Ausländerbehörde verlangt von Flüchtlingen, wenn sie den Landkreis Saalkreis verlassen wollen, 10 Euro.
Ja, 10 Euro.
Nochmal von ihrer gekürzten Sozialhilfe.
Ja, das finde ich, das ist eine Ungerechtigkeit und das ist eine Ausbeutung. An diesem Tag auch keine Vertreter, kein Mensch von Ausländerbehörde war da und plötzlich sind zum Berufen gegangen. Und komische Sache, diese Berufung ist akzeptiert von Oberverwaltungsgericht Magdeburg. Das ist so eine Ungerechtigkeit dort, weil also für uns, wie viele Flüchtlinge oder Geflüchtete sind zum Berufung gegangen, wegen ihrer Asylverfahren, sofort abgelehnt. Und dann Außerbehörde, die an diesem Tag dort nicht war, komische Sache, die Berufung ist akzeptiert. Aber für uns, der Kampf geht weiter.
Ja, ist ein bisschen verrückt. Ne? Eigentlich ist es ja so, die Ausländerbehörde hätte als Beklagte ihr rechtliches Gehör, glaube ich heißt das, wahrnehmen müssen, also anwesend sein müssen, ja, damit sie in Revision gehen kann.
Ja, ja.
Also jeder normale Mensch hätte keine Chance mehr, in Revision zu gehen, wenn er oder sie nicht da gewesen wäre beim Prozess.
Ja.
Und die Ausländerbehörde war nicht da und kann trotzdem in Revision gehen.
Ja, das ist eine Panne von dieser Justiz in Deutschland. Dann wird wieso, das ist eine große Panne. Und für uns in der Initiative Togo Action Plus e.V., wir werden nie aufgeben. Egal was kommt, wir werden nicht aufgeben. Deshalb am 26. Oktober findet das Berufeverfahren der Auslandbehörde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Halle-Saale statt. Es wird also in Magdeburg sein.
Was gab es da für Begründungen oder Reaktionen oder gab es da jetzt im Vorfeld schon etwas, was also vor diesem Prozess passiert ist? Also vor dem 26.10.?
Ja, das war so, also wir waren also vor ein paar Monaten in Messeburg, wo der Auslandbehörde Landkreis, Saalkreis ist, und Sozialamt und alles. Und dann haben wir eine Demo gemacht. Und an diesem Tag auch, also sind da ungefähr mehr als 20 Neonazi gekommen und dann die haben unsere Demo zerstört. Und die Polizei, die dort waren auch unfähig, also um zu schützen. Und dann gerade da auch eine Frau aus Burkina Faso ist danach zum Krankenhaus also gebracht. Wir werden weiterkämpfen, weil also Residenzpflicht ist ein Verstoß gegen also Menschenrechte. Bewegungsfreiheit also gehört zu Menschenrecht. Wenn Deutschland sagt, wir respektieren Menschenrechte, wir lachen nur, weil Menschenrechte werden nicht respektiert. Man sieht das schon also im Fall Uri Jalloh. Das ist auch so, diese Justiz in Deutschland hat eine Panne. Und dann also, wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo man Leute erpressen, wo man die Leute schikaniert. Diese Zeit für uns ist noch nicht vorbei. Und wir sind da und dann wir werden weiterkämpfen, bis die Auslandbehörde oder diese Ungerechtigkeit in Deutschland abgeschafft wird.
Ja, und ihr seid ja jetzt im Vorfeld auch aktiv gewesen.
Wir haben Pressemitteilungen geschickt, wir haben ein paar Kontakte mit der Presse auch. Das heißt, dass an diesem Tag wird um 11 Uhr ein Gericht, also das ist die Gerichtsverhandlung. Und dann 13 Uhr ist eine Pressekonferenz und 14.30 Uhr also machen wir eine Demo. Egal, positiv oder negativ, sind wir auf der Straße, um zu sagen, wir haben die Nase voll von diesen rassistische Behörden, die da sind, die Leute zu erpressen, die da sind, die Leute, die Geflüchtete auszubeuten. Wir sagen Nein gegen diese Ausbeutung. Diese Kontinuität muss aufhören. Diese faschistische Idee, diese faschistische Ausbeutung, kapitalistische Ausbeutung muss aufgehört werden. Wir werden immer auf der Straße sein. Wir werden.
Ich meine, 10 Euro hört sich erstmal wenig an. Also 10 Euro für eine Verlassenserlaubnis, dass ein Flüchtling seinen Residenzpflichtbereich verlassen darf. Wobei dieses Residenzpflichtgesetz ja in Europa in der BRD einmalig ist. Aber eben in diversen Bundesländern werden diese 10 Euro verlangt. Sie werden in vielen Landkreisen in Bayern verlangt. Sie werden teilweise in Brandenburg verlangt und so weiter. Also von da gab es schon eine große Resonanz auf den ersten Prozess vom Verwaltungsgericht in Halle. Es wurde als richtungsweisendes Urteil bezeichnet. Was erwartet ihr jetzt am 26. von dem Gericht, von der Entscheidung?
Wir warten nur einfach, dass das Oberverwaltungsgericht das Recht sagt. Wir bleiben, was Verwaltungsgericht Halle sagt, ist rechtwidrig, die Gebühr zu nehmen. Und dann für uns wollten wir, dass das Oberverwaltungsgericht Magdeburg das Recht sagt.
Das gibt ja, glaube ich, sogar eine Erklärung vom Innenministerium zu dem Prozess, ne?
Ja, das also der Innenminister hat geantwortet, wir haben einen Brief geschickt und dann hat uns geantwortet, dass wir müssen erstmal von dieser Verhandlung warten. Seine Antwort also überall geschickt, damit die Leute sehen, dass der Innenminister also hatte keinen Willen, Residenzpflicht, da die 10 Euro Gebühr auszuschaffen. Die meinen also, dass Lockerung, aber für uns ergibt keine Lockerung. Werde auch also weiter die Leute innerhalb, die Geflüchteten innerhalb von Sachsen-Anhalt kontrolliert von Polizei. Wir sagen Nein gegen solche gezielte Polizeikontrolle.
Es gibt auch einen gemeinsamen Treffpunkt hier in Berlin, um nach Magdeburg zu fahren. Um 11 Uhr fängt der Prozess an am 26. Ne?
Abfahrt aus Berlin, also mit Bussen um 8 Uhr, Treffpunkt 7.45 Uhr, also vor dem Hotel Park Innen am Alexanderplatz, also 7. Und für uns, ich sage nochmal, also was wir fordern. Residenzpflicht in der BRD abschaffen. Das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit muss Praxis werden. Die Praxis der kapitalistischen Ausbeutung von Geflüchteten in deren Herkunftsländern und in Deutschland muss ein Ende haben. Ein Ende der 10-Euro-Gebühr. Wohnungen steht Lager. Ein Ende der gezielten Polizeikontrolle im Sinne des Racial Profiling. Am diesem Tag auch diese Aktion heißt: Wir fressen die Löcher in der Käse. Komm zahlreich, damit wir die Löcher in der Käse fressen.
Vielen Dank, Homi. Und auf dass wir viele am 26. in Magdeburg sind.
Ja, also hoffen wir das, aber wir werden nochmal also gewinnen.
Und wo findet Mensch jetzt im Internet, wenn noch mehr Infos gefunden werden könnten, wo wäre das der Fall?
Ja, mehr Info, das ist www.togoactionplus.wordpress.com. Ich kann noch kurz etwas singen. Damals also in meinem Heimatland Togo, als die deutschen Kolonnen sind gekommen, haben auch unsere Leute gekämpft. Unsere Vorfahren haben ein Lied so gesungen. Das werde ich also gleich für euch singen. Attire somome babado koreji attire somome babado koreji babado kolo babado koreji babado kolo babado koreji babado koreji attire somome babado koreji attire somome babado koreji babado kolo babado koreji babado kolo babado koreji. Wir werden gewinnen. Danke.
Und das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Informationen findet ihr im Netz unter freie-radios.net oder unter zip-fm.net. Bis morgen zu einer neuen Ausgabe von ZipFM.